Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Moin moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute mit meinem Co-Moderator Thomas.
Moin.
Und dann haben wir zusätzlich noch den Jörg Faber zu Gast.
Morgen Jens.
Jörg Faber kommt von Mobile Industrial Robots und was er dort genau macht, beziehungsweise wer er eigentlich ist, das erzählt er uns jetzt.
Gut, mein Name ist Jörg Faber, ich bin der Vertriebsdirektor für Mobile Industrial Robots für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux und freue mich auf das Gespräch mit euch.
Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz für alle Unwissenden auf den AGV, FTS oder wie auch immer die konkrete und richtige Abkürzung ist für euren Bereich, Unwissende abholen. Was macht denn eigentlich Mobile Industrial Robots? Also ich schätze mal, es hat was mit Industrie zu tun, es ist mobil und besteht aus Robotik.
Ja.
Gut zusammengefasst.
Genau, was kann ich noch hinzufügen? Also ganz kurz, Mobile Industrial Robots, Kurzfassung MIR, ist ein Unternehmen aus Dänemark, aus Odense, einem Cluster für autonome Roboter, eine Hochburg also in Europa. Wir produzieren, entwickeln mobile Roboter und wir bezeichnen diese Roboter insbesondere als autonome mobile Roboter. Wenn wir vorher davon gesprochen haben, was gibt es, fahrerlose Transportsysteme, dann gehören wir sicherlich dazu. Aber die Besonderheit ist, dass wir sagen, wir navigieren autonom.
Was heißt denn, wir navigieren autonom? Ist das, wie definiert sich das? Brauche ich keinen Start? Kann ich den Roboter einfach in die Halle stellen? Der misst selber um sich rum und findet sich zurecht. Oder mache ich ein Netz und sobald das Netz einmal da war, systemseitig, kann der Roboter sich dementsprechend komplett frei darin bewegen? Wie definiert sich dieses Autonom genau?
Beziehungsweise auch nochmal ergänzend dazu, sind nicht andere AGVs auch autonome mobile Roboter?
Also ich würde erstmal sagen, ein AGV ist ein Automated Mobile Vehicle, ja. Oder
okay.
Ja. Ein autonomer Roboter, da kommen wir eher dem der Beschreibung von Jens nahe. Im Besonderen, die Fahrzeuge von uns haben Onboard-Sensorik, das heißt, die Navigation findet auf dem Fahrzeug statt. Das Fahrzeug nimmt selber die Räumlichkeiten mit dieser Sensorik auf und referenziert mit Blick auf diese Aufnahmen im späteren Navigationsverhalten.
Aha.
Also ähnlich könnte man sagen wie im freien Straßenverkehr. Man hat sicherlich schon von Google gehört, die sich frei navigierend im Straßenverkehr orientieren, ohne gesonderte Hilfsmittel wie, wenn wir sagen, magnetgeführte FDS-Systeme beispielsweise oder referenzbezogene Systeme.
Mhm.
Und auch ohne, dass ein Netz aufgespannt ist. Was wir nutzen, ist, damit wir mit den Robotern kommunizieren können, ein WLAN-System.
Was ich da immer noch fragen möchte, das hört sich super, super einfach an, wenn ich von A nach B beziehungsweise generell dann auf diese Art und Weise mit Robotik innerhalb meines Warehouses navigieren und arbeiten kann. Aber wenn der Roboter, nehmen wir mal ihn, wenn er mehr oder weniger völlig autonom seine Umgebung kennenlernt und darin auch navigiert, wie können dann beispielsweise Navigationspunkte festgelegt werden oder Auf- und Abnahmepunkte für Behälter, für anderes Gut, was gefördert werden soll oder generell an Stellen, an denen Interaktion zwischen Mensch, Roboter oder Arbeitsstation und Roboter stattfinden soll, wenn der Roboter sozusagen alles selber eigenständig kennenlernt um sich herum? Oder habe ich da etwas durcheinander gebracht?
Nicht durcheinander gebracht, sondern wir sind im Prinzip in einem Detail unterwegs. Also ich habe gesagt, die Onboard-Sensorik kartiert die Umgebung. Und das Karten erstellen, das ist natürlich ein Schritt, den ich als Anwender dem Roboter als Befehl erstmal zugebe. Also kartiere deine Umgebung, das ist mal das eine. Dann habe ich eine Karte, in dieser Karte kann ich entweder, indem ich den Roboter direkt an die Punkte steuere oder in der Karte die Punkte auswähle, auf der Benutzeroberfläche Auf- und Abnahmepunkte definieren, wie auch viele andere Funktionalitäten. Und dann betreiben wir sogenannte Missionen. Das heißt also eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, um beispielsweise einen Punkt anzufahren, dort eine Ware aufzunehmen und an einer Senke, an einen Punkt B wieder abzugeben. Kollaborativ, das noch dazu, das System ist ein sicheres System und erkennt an der Stelle Hindernisse und kann diesen Hindernissen im Rahmen der Möglichkeiten, die geografisch-raummäßig zur Verfügung stehen, auch ausweichen.
In welchen Umgebungen seid ihr eigentlich hauptsächlich tätig oder sind die Roboter tätig? Also sprich, ist es mehr Produktion, ist es mehr Logistik oder ist es vor allen Dingen auch, ist es mehr Inhouse oder seid ihr auch außerhalb der vier Wände, sage ich mal, auch auf einem Containerterminal vielleicht auch oder wo auch immer damit unterwegs?
Also grundsätzlich bietet MIR nur Indoor-Applikationen.
Ja.
Wenn wir von der Möglichkeit der Technik ausgehen, dann gibt es natürlich sicherlich auch den Punkt, dass man das outdoor-mäßig betreiben kann. Outdoor ist, wenn man es vergleicht, natürlich um einiges schwieriger, weil man gewissen äußeren Einflüssen unterliegt, die wir indoor-mäßig weniger haben,
ja,
beziehungsweise gar nicht haben. Also mit Blick auf autonome mobile Roboter aus dem Hause MIR sind wir indoor unterwegs. Wenn wir fragen, wo findet man die Roboter, dann sprechen wir im hohen Maße von intralogistischen Abwicklungen.
Ja.
Das bedeutet, ich fasse damit zusammen die Materialversorgung jeglicher Art für Fertigungseinrichtungen und das Abtransportieren desgleichen als Fertigprodukt oder Abfallprodukt aus diesem Bereich hin zu weiterführenden Lagersystemen, die dann auch vollautomatisiert sein können.
Kannst du das Thema Lagersysteme auch in Richtung Vollautomatisierung etwas detaillierter darstellen? Das finde ich ganz interessant, weil das klassische Thema, sag ich mal, Produktionsversorgung und Abführung dieser One-Piece-Float, dafür sind ja mehr oder weniger solche Robotersysteme ja geschaffen, sag ich mal. Aber wo findet man dann den Schritt hin in ein dynamisches Umfeld, wo ich nämlich nicht einen gewissen Durchsatz habe, keinen Produktionsversorgung, in Anführungsstrichen, habe keinen definierten Flow von einem Stück, von einer Station zur nächsten. Wo siehst du da den Schritt, beziehungsweise wo seid ihr da den Schritt gegangen?
Grundsätzlich würde ich erst einen anderen Punkt zum Anfang nehmen. Und zwar die Flexibilität, die sich ein System ergibt unter Verwendung von einem autonom mobilen Roboter. Wir sind auf der einen Seite flexibel, das heißt also Layout-Gestaltungsänderungen haben keinen Einfluss auf schnelle Inbetriebnahme, weil ich schnell diese Veränderungen im Prinzip mit dem Fahrzeug nachbilden kann. Starre Systeme, wenn ich beispielsweise einen klassischen Rollenförderer nehme, der kann sich nicht ohne weiteres anpassen, genauso wenig wie ein AGV, was spurgebunden ist. Das ist mal der eine Punkt. Jetzt gehen wir mal End-of-Line-Packaging, Palettieren auf eine Palette und Überführung der Palette in ein Hochregal-Palettenlager, das eine Rollenanbindung hat, aber keine Anbindung an diese Produktion. Da ist ohne weiteres der Einsatz eines autonomen Roboters von Vorteil. Und insbesondere dann, wenn zwei andere Punkte noch mit dazukommen, das heißt einmal, dass die Veränderungen im Layout dynamisch sein können und zum anderen Skalierbarkeit. Das heißt, ich brauche vielleicht heute nur einen und morgen zwei Roboter, um das Transportvolumen zu bewältigen.
Ja, sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen bietet das ja ein sehr, sehr großes Feld. Also es spannt, das fällt ja immer weiter auf. Was mir immer noch so ein bisschen im Kopf herumschwert, ist die Frage des kollaborativen Gedankens. Also ich habe das ja auch so bislang so verstanden, dass eure Roboter schon auch mit den Mitarbeitern, mit den Menschen, die vor Ort im Lager oder in der Produktion arbeiten, schon interagieren können. Richtig?
Ja, also da gibt es zwei Punkte. Das eine ist, wir teilen uns Arbeitsräume. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Okay.
Insbesondere, wenn wir von Deutschland und Westeuropa sprechen, dann ist Fläche begrenzt und Fahrzeuge, wir bieten unter anderem drei Plattformgrößen an, sind angepasst in Aufnahme der Gewichtsklassen und Baugröße an Umgebung, Fahrwege, die zur Verfügung stehen. Und diese sind häufig nicht gerade üppig und werden bisher entweder durch manuelle Tätigkeiten belegt, das heißt also Menschen sind dabei, Gebinde auf Rollen dort zu bewegen oder mit einer Ameise.
Ja.
Oder es gibt auch gemischten Verkehr, das können Stapler oder Rütenzüge sein. Der Roboter selber hat damit grundsätzlich keine Herausforderung. Mhm. Er erkennt die Hindernisse, er kann, wie ich vorher gesagt habe, darauf reagieren. Im schlechtesten Fall bleibt er stehen und wartet, bis sich das Hindernis bewegt hat.
Du hast gerade das Feld ziemlich weit aufgespannt hinsichtlich Flexibilität, Layout, Veränderung. Mich würde es funktional nochmal interessieren, was macht der Roboter denn effektiv? Du hattest jetzt die Beispiele im intralogistischen Umfeld gebracht, Ware zu transportieren und Ware beispielsweise in einem automatischen System aufzunehmen und abzugeben. Gibt es noch weitere Fälle, die der Roboter bearbeiten kann?
Also ich will nicht sagen, sie sind grenzenlos, aber sie sind sehr weit gefasst. Was wir heute im Prinzip sehen, sind Fertigungsinseln, die mit Kanban-Legern versehen sind. Haben wir also klassische KLT-Boxen, die im Zweifelsfall die Befüllung dieser Kanban-Leger realisieren und einfache Aufbauten auf einer Plattform wie mir als Karakuri-System, also rein gravitationsgetrieben, sind in der Lage, dann die Versorgung dieser Fertigungsinseln zu übernehmen.
Das heißt,
ja. Sowohl mit Bauteilen für die Montage als auch wieder fertige Produkte im Prinzip abzufahren.
Gibt es denn auch neben der montierten Rollenfördertechnik auf dem Roboter noch andere Elemente, noch andere Funktionsbereiche, die durch diese modulare Plattform abgedeckt werden können?
Also wir sind ganz offen. Das heißt also, wir bieten Horizontalförderer an, wir als BIR, und sind systemoffen, sowohl in Bereichen der Software als auch in der Mechanik. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über Anschlüsse gewisse I/O-Funktionen und auch Energieversorgung für Top-Module, wie wir sie nennen, bereitzustellen. Also wenn das Top-Modul aktiv ist, weil es beispielsweise RFID-Lesetechnik mit an Bord hat, um Ladungsträger zu identifizieren, ist das möglich. Es ist möglich, dass es ein Rollenförderer ist, ein Gurtförderer ist, es können Tableau-Aufnehmer sein. Das ist ganz unterschiedlich. Am Ende ein wenig industriespezifisch oder kundenspezifisch. Und wir arbeiten deshalb mit einem Ökosystem von über 180 Partnern weltweit zusammen, die genau diese Integrationsleistung kundenspezifisch realisieren können.
Ja, apropos Integration und offenes System. Wenn ich als Kunde eure Roboter nutzen möchte, wie schnell kann ich die Roboter in meinen Prozess integrieren? Was muss alles getan werden, auch gerade was die Software angeht, Software-Integration, Schnittstellen und so weiter, hast du angesprochen, ganz kurz. Aber vor welchem Aufwand stehe ich dort?
Das ist im Prinzip schwierig in einem einfachen Satz zu beantworten, weil es gibt Integrationen, die sind innerhalb von Stunden realisierbar, wenn ich sage, ich bin missionsbasiert. Okay. Ich habe beispielsweise nichts anderes wie ein Tablet, bei dem ich die Mission auch ablege und verbinde die Station über das WLAN. Dann kann ich wirklich innerhalb von Stunden eine Integration realisieren. Die können aber allerdings auch, ich sag mal, endlich komplex werden. Ja, nicht unendlich komplex, sondern endlich komplex werden. Ja. Wenn ich beispielsweise sage, mein Warenwirtschaftssystem, / mein ERP-System soll die Aufträge steuern.
Ja.
Dann brauche ich, wir haben einen Flottenmanager, der also dafür zuständig ist, die Roboter in sich zu managen.
Ja.
Der hat eine offene Schnittstelle. Dafür gibt es im Prinzip auch eine Mittelware von unterschiedlichen Herstellern mittlerweile, die Anbindung an ERP-Systeme, gängige ERP-Systeme und Warenwirtschaftssysteme realisiert. Und vor diesem Hintergrund kann natürlich die Softwareintegration einiges an Zeit brauchen. Dann kann es sein, wir haben aktuell einen Maschinenbauer, der auf der Plattform auch Endmontagen durchführt. Ja. Dass die Aufnahme, das heißt das Top-Modul, relativ komplex ist und das Abarbeiten und Programmieren der einzelnen Stationen, die angefahren werden müssen, das können dann mehrere 20 bis 100 Stationen sein, das ist natürlich ein größerer Aufwand dann.
Ja, du hattest anfangs auch gesagt, dass ihr ja anders als andere Roboter, die sich an Strecken orientieren, an irgendwelche, weiß ich, QR-Codes oder was auch immer aufgedruckt ist auf dem Boden, kartografiert ihr quasi die Landschaft, also die interne Landschaft, die Indoor-Landschaft. Welcher Aufwand steckt denn dahinter? Wie schnell geht denn so etwas? Ist das, weil das stelle ich mir auch relativ aufwendig vor, oder ist das relativ einfach? Ihr fahrt einmal mit einer Kamera durch, wie Google Maps es macht, mit so einem Kamerasystem durch die Straßen fahren. Ist es bei euch auch so einfach?
Also faktisch ist es genau so. Wir nehmen die Onboard-Sensorik eines Roboters, ja, und fahren die Konturen des Gebäudes ab. Ja, also ja. Dabei muss man immer sagen, habe ich einen Raum, der irgendwie rechteckig ist mit diversen Einbauten, die fix sind, ja, dann nehme ich diese auf. Habe ich einen komplexen Hallenverlauf, dann kann das natürlich auch schon mal etwas aufwendiger sein. Ja. Wichtig ist, wir brauchen eigentlich für die Navigation gar nicht alles. Also wir können nachher auch bestimmte Elemente rauslöschen oder können sagen, die ignorieren wir. Wir brauchen ein Mindestmaß, und das nennen wir mal vorsichtig so 30-40% an Abwicklung, Wand- und Gebäudeabwicklung, um Lokalisierung zu realisieren, dass wir also wiedererkennen, wir sind, wo wir glauben, sein zu wollen.
Ja.
Ja. Und so bietet also ein autonomer mobiler Roboter die Möglichkeit, relativ einfach zu kartieren, diese Kartierung im Prinzip nachzubearbeiten mit verbotenen Zonen, erlaubten Zonen, Einbahnstraßen, Themen, die als Sperrgebiete auftauchen, weil man heute noch nicht genau weiß, wie die mal morgen aussehen. Das ist also eigentlich die Grundlage, und die Fähigkeiten, dass man das betreiben kann, die erlernt man bei uns im Wesentlichen in einem Ausbildungszeitraum von max 4 Tage, 2 Tage als Basic Training und 4 Tage als Advanced Training. Dann sind Kunden, die eine gewisse Affinität haben, selbst in der Lage, es zu tun.
Okay.
Gibt es auch Anwendungsfälle, wo du sagen würdest, das System passt nicht?
Ja. Die Flexibilität kann der Tod des effizienten Handelns sein. Also wenn wir haben Gespräche mit Kunden, die versuchen, den autonomen Roboter in einen Käfig zu sperren, damit er schneller fährt. Und unsere Verfahrgeschwindigkeiten sind im Prinzip aufgrund der Sicherheit natürlich begrenzt. Nicht aufgrund der technischen Machbarkeit, sondern aufgrund der Sicherheit. Wir müssen ja sicherstellen, dass das Fahrzeug im Zweifelsfall abbremst, wenn ein Hindernis auftaucht.
Mich würde mal interessieren, nur grob oder roundabout, wie viele Anlagen oder Anwendungsfälle habt ihr bisher reduziert? Realisiert ist das Wort, was ich suche. Und wo sind so eure Kernmärkte momentan? Also wo wird so eine Art von autonomer Navigation besonders gefragt beziehungsweise besonders sinnvoll eingesetzt?
Wir als Unternehmen haben 5 vertikale Märkte definiert. Das eine ist der allumfassende Fahrzeugbau, ob das Pkw-Fahrzeuge sind oder Traktoren oder Bagger, alles was fährt. Dann haben wir einen zweiten Markt, der ist der grundsätzliche Markt, und zwar jetzt nicht in Reihenfolge der Wichtigkeit, sondern so, wie es mir im Gedächtnis jetzt gerade einfällt. Der zweite Markt ist also alles, was Kontraktlogistiker sind. Der dritte Markt ist alles, was Elektronikfertigung ist. Der vierte ist Konsumerprodukte, und der fünfte ist, was wir Life Science nennen. Wo kommt ein kollaborativer Roboter aus dem Hause mir oder von Marktbegleitern zum Einsatz? Überall dort, wo die logistische Aufgabe eine Wertschätzung erfahren hat, die nicht allein darin liegt, dass man möglichst schnell und effizient transportiert, sondern auch ein gewisses Maß an Traceability vielleicht einfordert. Das heißt also, wo man Qualität damit auch verbinden kann. Das würde ich mal als solches benennen wollen. Und darunter fallen im Prinzip besonders Unternehmen, die sich beschäftigen mit Kunststoffspritzen, also in einer gewissen Weise einen hochdynamischen Fertigungsprozess haben und dahinter die Produkte in ein wie auch immer geartetes Behältnis fallen lassen. Das können auch medizintechnische Produkte sein und an der Stelle einfach einen Bruch in ihrer Automatisierung haben. Alles davor ist hocheffizient, hochautomatisch, und dahinter ist der nächste Schritt manuelles Verbringen des Materials von A nach B.
Wir sprachen auch vorhin im Zusammenhang mit kollaborativen Einsatz darüber, also kollaborativ mit den Menschen, die im Lager zu tun haben. Aber du hast das auch schon so ein bisschen angesprochen, kollaborativ hinsichtlich Fördertechnik zum Beispiel. Geht bei euch immer nur der Weg, die Fördertechnik sozusagen durch eure Roboter zu substituieren? Oder geht nicht auch beides? Kann man beides miteinander kombinieren, so geschickt kombinieren, dass da etwas Vernünftiges draus wird?
Auf jeden Fall auch beides. Also es gibt Bereiche, wo ich nenne es mal konventionelle Fördertechnik in Effizienz unschlagbar ist. Was man hat, ist, dass es an Stellen immer wieder Übergabepunkte gibt für manuellen Weitertransport. Mit Hilfe von einem Gabelstapler und mit einem Bodenroller von Personal. Und der AMR setzt eher an dieser Stelle in erster Linie ein. Er substituiert im Prinzip Wegstrecken, wo die Förderstrecke, die starre Förderstrecke nicht mehr wettbewerbsfähig ist. 250 Meter quer durch eine Halle, wo immer wieder mal was transportiert wird, wo es keinen Sinn machen würde, eine Förderstrecke aufzubauen.
Ja. Also ganz, ganz klassischer Fall von Unstetigkeit und langen Weg, sag
ich. Beispielsweise. Ja, das ist etwas, was extrem auffällig ist und wo man im Prinzip davon spricht, dass da ist auch kein Logistiker im Zweifelsfall im Einsatz, sondern da ist ein EDA im Einsatz. Das ist eine Person, die beispielsweise eigentlich in der Montage arbeitet. Und die jetzt im Prinzip über Jahre in der Aufgabe halt mit genutzt wurde, dann das Fertigprodukt im Prinzip einfach nochmal die 100 Meter weiterzufahren.
Ja, ja.
Ja. Und unter dem Gesichtspunkt der Wertschätzung der Mitarbeiter und der Qualifizierung ist natürlich eine Arbeit, ist die da wenig von Interesse und von Genugtuung auch erfährt. Ja.
Wie ist denn das, gerade wenn du so ein Beispiel anführst, wie fallen denn solche Beispiele überhaupt oder solche Business Cases auf? Es ist ja ein ganz klassischer Fall, du hast es ja selber gesagt, von EDA. Das heißt, der Kollege macht das einfach mal eben mit. Das hat er die letzten 10 Jahre eben mal mitgemacht. Der würde sich wahrscheinlich auch die nächsten 20 Jahre von sich aus nicht beschweren oder die Kollegin, dass dort ein Wehchen dahergelegt wird, der nicht unbedingt zu seiner oder ihrer Kernkompetenz gehört. Aber die Frage ist ja, wie kommt denn genau von so einem Prozess, der ist vorhanden, der Schritt hin zu euch, dass man sagt, okay, pass auf, wir haben da ein Produkt, das kann das gut und es kann es vor allem auch selbstständig, ohne dass sich die qualifizierten Kollegen und Kolleginnen dort irgendwie einen Wolf laufen müssen.
Also es gibt 2 Punkte. Das erste ist, die Technik ist erst seit einigen Jahren verfügbar. Wir haben das erste Modell 2015 im Prinzip vorgestellt. Das heißt also, bis zu dem Zeitpunkt war es schwer, in diese Richtung wirklich denken zu können. Das zweite ist, wir haben immer noch ein Thema des demografischen Wandels, der vielleicht durch C19 etwas ausgesetzt ist, dass produzierende Unternehmen die EDA-Funktion, die sie bisher hatten, nicht mehr haben und perspektivisch auch nicht haben werden. Das ist also, glaube ich, viel mehr der Punkt. Und der dritte ist, dass junge Belegschaft danach ruft, sinnvolle Arbeiten auszuführen. Da ist der Spaziergang vielleicht mal eine nette Abwechslung, aber das immer zu tun, vielleicht nicht.
Ja, aber kommt dann nicht eigentlich auch so Branchen, so wie die Automotive-Branche und so weiter, das sind ja eigentlich so Branchen, so klassische Branchen auch, würde ich mal sagen, die solche Art von Roboter einsetzen können, weil die auch zum Teil so ein bisschen, sag ich mal, weiterentwickelt sind auch als die klassische Logistik, wie zum Beispiel irgend so ein E-Commerce-Logistiker oder so. Amazon und so weiter sind sicherlich auch sehr weit entwickelt, will ich jetzt nicht in Abrede stellen und so. Aber ist das nicht trotzdem für euch ein, gerade so ein Automotive-Bereich oder auch andere hochentwickelte Bereiche, sozusagen sind das nicht Türöffner für euch und wo ihr dann von dort aus dann auch in die klassische Logistik hineingehen könnt?
Sicherlich. Ich habe ja auch gesagt, dass der Automobilbereich für uns auch interessant ist und Kernmarkt ist.
Ja.
Aber interessanterweise, deswegen habe ich es ja weitergespannt, ich habe gesagt, nicht nur der reine Fahrzeugbau und der Bereich der Zulieferindustrie, die in einem doch nicht unerheblichen Umbruch sind, der jetzt nochmal durch C19 auch nochmal beschleunigt wurde. Es gibt aber auch die Bereiche wie den Landmaschinenbau beispielsweise, die immer von den Stückzahlen der Automobilisten geträumt haben, um automatisieren zu können, wie die Automobilisten, die heute aber in die Lage versetzt werden aufgrund neuer Technologien, und da ist der AMR nur eine davon, jetzt in Automatisierungsmöglichkeiten zu investieren, die dann nicht großstückzahlabhängig sind. Und auch der Automobilbau sieht sich in einer Situation, wo Planbarkeit und Taktzeit von 60 Sekunden und weniger nicht mehr das Maß der Dinge ist. Sondern die Frage ist, wie schnell kann ich eigentlich mich den Marktanforderungen stellen? Was fällt mir dazu ein? Ich bin jetzt einige Zeit im Markt unterwegs und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo es Modellzyklen gab, die bis zu 10 Jahre waren. Und das bedeutet, dass man relativ lange Zeiten der Planbarkeit hat. Die technische Weiterentwicklung, die Möglichkeit der Automatisierung ist aber mittlerweile um ein Vielfaches schneller. Und das setzt im Prinzip auch diese Massenhersteller unter Druck, auch in der Automatisierungsfrage, sich vielleicht neuen Möglichkeiten zu öffnen und ihre kompletten Gedanken zu verändern. Heute ist man bei 4 Jahren Modellzyklus etwa und ich gehe davon aus, dass aufgrund der Stückzahlzerlegung in Modelle, ja, es noch weiter nach unten geht. Das heißt also, die Individualisierung in einer gewissen Art und Weise auf Baukastenprinzip sich weiter vorantreiben lässt und damit im Prinzip die Frage ist, wie sieht also die Fertigungsstraße der Zukunft aus? Bestes Beispiel ist für mich momentan Tesla, die in Brandenburg eine Unterbodengruppe, die bisher aus 600 Teilen gefügt worden ist, aus einem Guss gießen lassen will.
Mal eine Frage dazu. Und wo kommt jetzt genau bei dieser Komplexitätssteigerung oder Modularisierung, ich würde es jetzt im ersten Moment tatsächlich für intralogistisch oder aus intralogistischer Sicht auch als Komplexitätssteigerung sehen, wo ist da dann der Vorteil, beziehungsweise wo ist dann der Vorteil in eurer Lösung? Wo seht ihr dann Benefit, eure Lösung einzusetzen, je modularer, je komplexer so ein System wird?
Also 2 Punkte. Das eine ist das hohe Maß der Flexibilisierung. Das heißt also, wenn ich relativ schnell auf Bedarfsänderungen reagieren muss, dann bieten wir Grundelemente, die das ermöglichen. Ja. Das zweite ist, dass die Systeme skalierbar sind. Ich könnte mir also vorstellen, man kommt immer mit dem Punkt, dass also ein Schwarm von Horizontalförderern, würde ich in dem Moment sagen, also autonom mobilen Robotern auf dem Flur fördern, aber dieser Schwarm halt flexibel eingesetzt werden kann, je nach Bedarf. Und nicht langfristige Umbauten oder Umprogrammierungen erfordert. Da sehe ich einen großen Vorteil. Aber es ist auch zum Teil auch noch Vision. Es ist noch nicht im Prinzip alles umgesetzt, ja.
Weil ich halt weggehe von vordefinierten, hart definierten und langfristig erhaltenen Layouts, sei es jetzt in der Fabrik oder in der Intralogistik, sondern hingehe zu einer sehr flexiblen Darstellung und auch Veränderungen. Sehr, sehr volatilen Veränderungen. Dementsprechend, das ist so das, was ich gerade für mich da sozusagen rausgegriffen habe, das wäre ein Riesenvorteil, weil das könnt ihr mitgehen, sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig, als auch prozessseitig. Und ein Stetigförderer beispielsweise, um das jetzt mal mit einem klassischen Produkt zu vergleichen, hat genau diese Möglichkeit nicht. Ja, da stimme ich zu.
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und es wird immer schwieriger, Voraussagen zu treffen über einen größeren Zeitraum. Hm. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt. Und damit ist Flexibilität, Modularität, Baukastenprinzip das, was uns weiterhilft. Was also an dem Produkt selber geholfen hat, hilft im Prinzip auch in den Systemen, die die Produktion unterstützen.
Mich würde Folgendes nochmal interessieren, gerade beim Thema Modularität und auch ganzheitlichen Ansätzen bei solchen volatilen Systemen. Es ist ja so, jetzt ganz, ganz stumpf nochmal runtergebrochen, woher man kommt mit der Technologie, ist ein Transport. Ist es sinnvoll, beziehungsweise gibt es Überlegungen, seht ihr Trends dahingehend, dass solche klassischen Funktionsbereiche in der Logistik als auch in der Intralogistik als auch in der Produktionslogistik aufgebrochen werden, dass man nicht mehr eine Technologie, ein Bereich Wareneingang, eine Technologie, ein Bereich Förder, eine Technik, ein Bereich Lagerung, eine Technik, ein Bereich Verpackung oder Produktion oder was auch immer sieht, sondern dass diese Bereiche immer weiter ineinander verschwimmen, die Technologien, die eingesetzt werden, immer mehr funktionsübergreifend eingesetzt werden können, so eine Art Springer-System, oder siehst du eher den Trend in der weiteren Spezialisierung?
Ich glaube, die Flexibilität ist ein Element der Zukunft, ja. Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, weil die perspektivische Vorhersage immer schwieriger wird. Und vor dem Hintergrund ist also flexibel einsetzbar immer eine gute Option. Ja, das zweite ist, ich hatte es vorher gesagt, wenn das verbunden ist, dass man es auch skalieren kann, dann kann man auf sprunghafte, größeren Bedarf auch leichter reagieren. Ja, das ist das zweite. Die Spezialisierung, da muss man genau hinsehen. Ich würde es nicht ausschließen. Ja,
ja.
Aber es hat natürlich auch dort die Frage, was heißt jetzt spezialisiert? Ja. Vor dem Hintergrund bin ich an der Stelle etwas vorsichtig und sage, auch spezielle Systeme werden weiterhin sehr wohl ihre Berechtigung haben.
Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich denke. Also ich glaube, du hast uns da einen sehr guten Einblick gebracht in eine, ja, eigentlich eine ganz andere Art von mobile Roboter oder AGVs, wie wir es ja auch am Anfang gesagt hatten, wie man es unterscheiden kann. Wir hatten vor vielen, vielen Folgen, hatten wir mal eine typische Folge mit, wo es über AGVs ging, die dann sicherlich irgendwo geführt werden anhand eines Drahtes oder was auch immer, was im Boden eingelassen wird. Und dagegen jetzt euer Roboter, der durch Kartografie und so weiter funktioniert und dadurch eine hohe Flexibilität aufweist und auch sehr, sehr gut skalierbar ist. Also ich denke, war wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, sehr, sehr, ein sehr spannendes Interview. Weiß ich, Jens, hast du noch eine Frage, eine abschließende Frage an Jörg?
Nee, ich finde es auch sehr spannend, wie tief man die Technologie sehen kann, beziehungsweise wie tief die Technologie zu sehen ist und nicht nur ein stumpfer Ersatz oder eine stumpfes Substitut zum reinen Fördern. Deswegen auch von mir danke für die Inputs und auch für die Insights. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Jens. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.
Ja, gerne. Tschüss.